Jesus erzählt mal diese Geschichte und ich lese sie vor und zeige Bilder aus dem Buch. Jesus erzählt von Schafen, Perlen und Häusern von Nick Butterworth und Mick Inkpen. Hier siehst du einen Mann, er hat einen Obstgarten voller Obstbäume. Die Äpfel sind rot und reif, es ist Zeit, sie zu pflücken. Der Mann hat zwei Söhne, sie sind zu Hause. Würdest du mir bitte helfen, die Äpfel zu pflücken, sagt der Mann zu seinem ersten Sohn. Nein, sagt der erste Sohn, ich habe keine Zeit. Aber nach einer Weile tut es ihm leid, dass er Nein gesagt hat. Er nimmt sich einen Korb und geht in den Obstgarten. Der Mann geht zu seinem zweiten Sohn. Würdest du mir bitte helfen, die Äpfel zu pflücken? Sagt er zu ihm. Ja, sagt der zweite Sohn, ich komme, wenn ich meine Schuhe angezogen habe. Im Obstgarten pflückt der erste Sohn fleißig Äpfel. Einen ganzen Korb hat er schon voll. Das hast du gut gemacht, sagt der Mann. Ich gebe dir einen anderen Korb. Wir werden ruckzuck fertig mit der Arbeit. Sie arbeiten zusammen, bis alle Äpfel gepflückt sind. Aber der zweite Sohn ist nicht gekommen. Er hat sein Versprechen vergessen. Was meinst du? Wer hat dem Vater eine Freude gemacht? Der erste Sohn oder der zweite Sohn? Jesus sagt, das, was wir tun, ist wichtiger als das, was wir sagen. Die Geschichte, und ich sehe es den Eltern schon an, die Geschichte gefällt euch. Weil das erleben wir mit unseren Kindern auch. Man bittet sie um was und wie reagieren sie? Aber ist das Ziel dieser Geschichte, dass wir Eltern mit ihr unseren Kindern ins Gewissen reden? Ich glaube nicht. Jesus wollte was anderes damit sagen und um was es ihm geht, das sagt er im Anschluss. Die Pointe dieses Gleichnisses hört sich bei Jesus so an. Jesus fragte, wer von den beiden hat getan, was der Vater wollte? Die führenden Priester und Ältesten des Volkes antworteten, hat der Erste. Da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und zeigte euch den Weg, den Gottes Gerechtigkeit fordert. Ihr aber habt ihm nicht geglaubt. Doch die Zolleinnehmer und Huren haben ihm geglaubt. Nicht einmal, als ihr das gesehen habt, habt ihr Johannes geglaubt und auch euer Leben geändert. Pah, sowas. Vergleicht doch Jesus allen Ernstes leichte Mädchen und schwere Jungs mit den angesehensten Bürgern Jerusalems. Stell dir vor, er steht im Tempelvorhof und er spricht mit der Crème de la Crème, der High Society von Jerusalem. Und ihnen stellt er Zolleinnehmer und Huren als leuchtendes Beispiel vor Augen. Die haben geglaubt und ihr Leben geändert und ihr nicht. Jesus geht zum Glauben und um Konsequenzen, weil man glaubt. Und er will, dass seine Zuhörer sich entdecken in dem ersten oder zweiten Sohn und wir sollen es auch. Was machen die beiden denn? Der erste Sohn, ganz eindeutig sagt er Nein. Aber dann wird aus seinem Nein doch noch ein Ja und er tut, worum ihn sein Vater gebeten hat. Der Vater ist im Gleichnis ja Gott. Gott ruft uns in seinen Garten und Jesus gibt Hinweis, an wen er beim ersten Sohn denkt. Leichte Mädchen, schwere Jungs, Zolleinnehmer, Huren. Puh, die waren nicht gut angesehen. Warum? Sie verdienen ihren Lebensunterhalt mit Sünde. Huren verkaufen sich und achten gering, was Gott ihnen geschenkt hat. Und nach jüdischer Auffassung waren die unrein und damit ausgeschlossen, alles was Gottesdienst angeht, aber auch öffentliches Leben ziemlich unten durch diese Damen. Und Zolleinnehmer, hier siehst du einen, er liegt auf dem Ergebnis seines Tuns. Zöllner waren Israeliten und die sitzen am Stadttor und dort zocken sie die Leute ab. Wer in die Stadt rein will, muss erst mal löhnen, sonst darfst nicht rein. Und die haben ein doppeltes Problem. Das erste, sie treiben Zoll ein für die römischen Besatzer. Kollaborateure mit Ausländern. Allein damit verunreinigen sie sich, weil sie engen Umgang mit Heiden haben. Und das zweite, im Ansehen der Leute noch viel schlimmer, sie bereichern sich an den eigenen Landsleuten. Die hauen die eigenen Leute übers Ohr, denn sie knöpfen immer mehr ab als nötig. 4 Münzen für den Kaiser und 2 für mich. Betrüger, ziemlich unten durch diese Herren. Echt jetzt, weiter weg von Gott kannst du gar nicht sein als die. Zolleinnehmer und Huren und stehender Begriff für Dauersünder. Sünde ist bei denen kein Fehltritt aus Versehen, sondern Sünde ist einkalkuliert, gehört zum festen Bestandteil ihres Lebens. So wie die leben, bekennen sie, boah, was du sagst, Gott, interessiert mich doch nicht. Und genau das macht ja auch der erste Sohn. Er sagt, nö, Vater, du und dein Garten juckt mich doch nicht. Aber dann schickt Gott Johannes den Täufer. Und dieser Johannes, der erzählt von Gott, vom Vater, vom Garten. Und viele, viele dieser Dauersünder finden zu Gott. Sie glauben, vertrauen diesem Gott und kehren um. Wollen doch beim Vater sein in seinem Garten. Aber jetzt überleg mal, was das für die bedeutet hat. Wie brutal schwer das für sie war. Die Hure braucht einen neuen Beruf. Der Zolleinnehmer braucht einen neuen Beruf. Denen ist allen klar, wenn ich an Gott glaube, weiterwachen wie bisher geht nicht. Wenn aus ihrem Nein zu Gott ein Ja wird, dann demonstriert das die größtmögliche Wende, die ein Leben nehmen kann. Ihr Ja zu Gott bedeutet ein ganz neues Leben. Ein ganz neues Leben. Jetzt aber zu dem anderen Sohn. Bei ihm gilt zuerst Ja gesagt, aber dann nichts draus geworden. Die Antwort dieses Sohnes heißt wörtlich im Griechischen, ich Herr. Voller Überzeugung sagt er, jawohl Vater, klar doch, ich komme, selbstverständlich, hier bin ich. Und dabei bleibt es dann auch, da kommt nichts mehr. Ich Herr ist ein bloßes Lippenbekenntnis. Und Jesus sagt, wen er meint, Priester, das sind Berufsgläubige. Täglich sind sie im Tempel, dort arbeiten sie, sie sind ganz nah dran an Gott, eigentlich. Zu Gott Ja sagen fällt ihnen gar nicht schwer, sie kennen Gott von klein auf. Sie gingen in Spatzentreff, in die Kinderkirche, in die Jungschar, in den Jugendbund und heute sind sie vielleicht Kirchengemeinderat. Du merkst, worauf ich hinaus will. Priester und Älteste halten sich für gläubig, aber da ist nur heiße Luft. Da fehlt's. Da drin. Jesus nennt sie an anderer Stelle auch Heuchler. Große Schwätzer, aber nichts dahinter. Was für ein Bild zeige ich dir jetzt für die? Als Johannes der Täufer sie zur Umkehr ruft, passiert nichts, da hören sie nicht. Und auch Jesus, als er ruft, nichts. Sie halten sich für fromm, doch merken nicht, wie sie sich innerlich mehr und mehr von Gott entfernt haben. Und jeder, der sie hinterfragt, der sie korrigieren will, den lehnen sie ab. Und wenn es sein muss, dann bringen sie den ans Kreuz. Sie verschließen sich, Gott zu begegnen. Und Jesus vergleicht sie mit dem zweiten Sohn. Ihr seid wieder Ja-Sager. Johannes wollte euch zurückholen zu Gott, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Zöllen und Huren haben geglaubt. Und sie sind umgekehrt. Und als ihr das gesehen habt, nicht mal dann. Mit dem Spiegel habe ich schon angedeutet, worauf es hinausläuft. Jesus hinterfragt uns, wie verhältst du dich, wenn Gott dich in seinen Garten ruft? Welcher der Söhne bist du? Aber jetzt müssen wir erstmal den Vater und diesen Garten uns anschauen. Ich weiß nicht, was für dich der ideale, schöne Garten ist, wie du dir den vorstellst. Vielleicht ist er bunt, da darf er ruhig ein bisschen durcheinander sein, so ein Bauerngarten. Oder vielleicht magst du es sehr streng angelegt. Egal wie, Garten löst meistens in uns auch was richtig Positives aus. Garten steht für Seele baumen lassen, Erholung, für hier geht's mir richtig gut, Heimat, deswegen Bild mit Bank. Bei Gott ist Garten ein Bild, ein Vergleich für sein Reich, für seine Nähe, Leben in seiner Gegenwart, wo genau das passiert, im Psalm und so weiter, in unserem Gebet. Gott berührt mich, du tust mir gut, Balsam für meine Wunden und so weiter. Das ist sein Ziel für mich, dass ich bei ihm zu Hause bin. Dass ich erkenne, dieser Gott meint es absolut gut mit mir. Nichts Schöneres, als bei ihm zu Hause zu sein. Und wenn ich in der Bibel lese, erkenne ich, wie gut es wirklich meint. Denn in seinem Garten ist auch das hier zu finden, das Kreuz. So sehr liebt mich dieser Gott, dass er sogar sein Wertvollstes für mich gibt. So sehr liege ich dir, Gott, am Herzen, dass du für mich stirbst. Sogar das tust du. Und jetzt hinterfragt Jesus mich mit diesem Gleichnis, Sohn 1 oder 2. Siehst du meinen Garten? Lässt du dich einladen? Und da muss auch ich mich als Pfarrer hinterfragen. Ich bin ja der Berufschrist hier. Ist mein Beruf als Pfarrer nur mein Job? Aber genauso hinterfragt er dich, ist Glaube bei dir mehr als Tradition? Der zweite Sohn, er sagt ja und hofft, dass er liegen bleiben kann. Ist bei dir auch so? Ich glaube nur ein bisschen Fassade, aber nichts Echtes, nichts Lebendiges, keine Herzenssache. Darf Gott mir etwas sagen und mich auch korrigieren? Ist mir Jesus und sein Wille tatsächlich wichtig? Denn das gehört ja auch zur Wahrheit des Glaubens. Was war bei den Huren und Zolleinnehmern? Die haben ihr ganzes Leben umgekrempelt. Neuer Beruf. Glaube kostet. Wo merkst du, wenn ich wirklich an Gott glaube, dann geht weitermachen wie bisher nicht? Wo müsstest du dein Leben umkrempeln? Was müsste sich bei dir ändern an deinem Verhalten, an deinem Reden, an deinem Denken? Bei dir im Privaten, im Beruflichen, Freizeit, Familie, Freunde? Vor etwa 500 Jahren war Reformation, morgen ist Reformationstag. Die Reformation hat begonnen, dass Luther 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche genagelt hat. Und die erste These, die heißt: Unser ganzes Leben sei eine beständige Umkehr. Schon diese erste These hat maßlos provoziert. Denn sie heißt, wir sollten uns immer wieder hinterfragen, bin ich noch auf diesen Gott fokussiert, ausgerichtet auf ihn? Gehört ihm mein Herz? Oder müsste ich umkehren, mich ändern? Ist Glaube nur ein bisschen Fassade oder etwas, was ich ernst nehme? So ein Eins oder Zwei, welcher bin ich? Ein Ja sage und dann kommt nichts mehr oder ein Nein sage und dann kommt doch noch, jawohl doch Gott, mit dir möchte ich, ich kehre um. Mit diesem Gleichnis will Jesus uns wachrütteln, wieder neu für sich gewinnen, dass du ihm nachfolgst. Mit Konsequenz. Mach ganze Sache mit ihm. Die Frage ist, schafft er das bei uns? Lasse ich mich von ihm bewegen, meine Gottesbeziehung neu zu überdenken? Zwei Bilder aus der Geschichte möchte ich dir nochmal zeigen. Hier ist das Ziel, der Garten. Was fällt dir auf? Wenn Gott mich in seinen Garten ruft zu sich, dann geht es ihm ja nicht um die paar Äpfel, die darunter zu machen sind. Garten ist ein Bild für Lebensglück. Guck mal hin, beim linken Bild, die beiden lächeln. Das will Gott, dass ich merke, mit ihm zusammen sein ist mein größtes Glück. Das ist es, da atme ich auf. da lache ich, da geht's mir gut, Lebensglück. Und beim rechten Bild, da ist es die Umarmung, Vater und Sohn. Dieser Sohn genießt es, mit seinem Vater, mit Gott zusammen zu sein. Er erlebt beim Papa, das ist das Größte. Beim Vater geht's mir richtig gut. Gott geht es darum, mein Leben reich zu machen, mich zu beschenken, hier und jetzt und dann auch bis in die Ewigkeit. Seine Liebe provoziert meine Gegenliebe. Seine Hingabe für mich provoziert meine Hingabe für dich. Und auch sein Opfer zu meinen Gunsten, das Kreuz, provoziert, dass ich mein Leben überdenke, bereit bin, mich zu hinterfragen, Kassensturz zu machen. Wo sollte ich etwas ändern? Weil ich merke, das passt nicht zu diesem Vater. Ich glaube, diese Geschichte lässt sich gut zusammenfassen mit diesem einen Satz. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Nur halbherzig geht Glaube nicht. Dann erlebe ich nicht das Glück, das Heil, das Gott mir schenken will, seine Umarmung. Wenn ich mit ihm nur halbe Sache mache, werde ich kein so Lächeln haben, weil ich Gott nicht wirklich kenne, weil ich nicht wirklich in seinem Garten bin. Im Klartext, und jetzt möchte ich gerne provozieren, Jesus möchte keine Sonntagschristen, bei dem im Alltag nichts von Glaube und so zu sehen ist. Er möchte keine Namenschristen, wo nur Fassade ist, wo nicht drin ist, was draufsteht. Er möchte keine christlich Sozialisierten, die nur traditionshalber dabei sind, aber bei denen das Herz fehlt. Was er möchte, das sind Nachfolger. Leute, bei denen der Programm ist, dem sie nachfolgen. Die Frage ist es, wie stehst du zu Jesus? Wenn er dich in seinen Garten ruft, was machst du? Anja hat vorhin aus der Bibel vorgelesen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft. Sein Ziel ist es, dass mein Ja zu ihm wieder ein vollbrüchiges Ja wird. Jesus, dir nach, egal was es kostet. Dir verschreibe ich mich voll und ganz, dir gebe ich mich ganz hin. Dir diene ich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit voller Kraft voraus. Was hindert dich, mit Jesus ganze Sache zu machen? So ein Eins oder Zwei? Nimmst du dir die Huren und Zolleinnehmer zum Vorbild oder bleibst du wie Pharisäer und Älteste? Bewunderer,